Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns hörst und dass du zu uns redest. Nutze auch die Worte, die ich jetzt hier sprechen darf, durch deinen Geist, durch deine Gegenwart, dass wir dir begegnen und dass du unser Leben noch mehr prägst als bisher. Wir strecken uns aus nach dir, dem ewigen Gott. Amen. Ja, wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Karl hat es letzte Woche angekündigt, Christian hat es gerade erwähnt. Das ist eine Pause zwischen dem 2. Mose. Die Reihe geht ja noch länger weiter. Wir sind da in 2. Mose ja noch nicht am Ziel. Aber wir haben gedacht, so auf Ostern hin wäre es ganz praktisch, eine andere Predigtreihe einzubauen. Und ich kann bekennen, das hängt hauptsächlich mit der Güte des Diakonenkreises zusammen. Ja, erzähle euch kurz, wie es dazu kam. Ich hatte eine Überlegung, mal eine Gemeindeumfrage zu machen. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, was man alles fragen könnte. Und mir kamen immer mehr Fragen, was ich euch alles fragen will. Und dann habe ich die Liste so ganz kurz vor dem Diakonenkreis an alle geschickt. Was sagt ihr dazu? Und dann hatte ich das Feedback sehr klar, das erschlägt einen ja. Die ganzen Fragen, die du da mitgebracht hast, das braucht man in Häppchen. Dann haben wir uns weiter Gedanken gemacht. Pädagogik, merkt ihr, ist nicht so meine ganze große Stärke. Ich hätte euch das einfach so 2 DIN A4 Seiten voller kreislicher Fragen, hätte ich mir erstmal nichts bei gedacht. Hätte ich gedacht, das verkraftet ihr. Aber besser ist häppchenweise. Und jetzt haben wir ein Häppchen und die werden jetzt, daraus haben wir dann gedacht, na, das ist vielleicht eh ganz gescheit, jetzt auf Ostern hin nochmal die Fastenzeit. Fasten ist ja der Gedanke, man lässt etwas weg, um sich mehr auf Gott auszurichten. Das ist der Kerngedanke und das dürft ihr natürlich selber entscheiden, was ihr damit macht, aber die Anregung soll da sein. Und Start mit dem Thema, ja, wie rede ich mit meinem Vater im Himmel? Wenn wir nämlich in die Bibel schauen, ich denke, kein Thema wird so durchgehend behandelt oder eigentlich, es kommt einfach vor. Es kommt überall vor. Die Menschen reden einfach mit Gott oder Gott redet zu den Menschen und dann antworten sie. Es ist quer durch die ganze Bibel, ich denke, mehr als jedes andere Thema. Und ihr habt alle einen Bibelvers bekommen und einige haben schon gefragt, müssen wir denn in der Predigt vorlesen? Nein, der ist für euch, ihr könnt ganz entspannt sein. Aber mir kam so der Gedanke, ich werde doch wohl für jeden einen Bibelvers finden zum Thema Gebet. Und als ich dann auf die Suche ging, habe ich gedacht, oh, wir könnten 10-mal so viele sein, dann wären immer noch genügend Verse da. Die Psalmen sind natürlich voll davon, die habe ich erstmal ausgeklammert. Genau. Wir dürfen mit Gott reden. Und das ist erstmal wow. Weil wenn wir ein bisschen Ahnung haben, wer Gott ist, ja, eines dieser Attribute, die ich liebe, ist der treue Gott oder der ewige Gott. Und schon das, keiner von uns kann es denken. Wir können das sagen, wir glauben das, er ist der ewige Gott. Und wir sind erstmal vergängliche Menschen. Durch seine Gnade dann auch ewig, ewig lebend. Es ist wirklich erstaunlich, damit uns das etwas mehr vor Augen. Es ist nicht selbstverständlich. Gott hat das gewollt und gemacht. Wenn er es nicht gewollt hätte, würde keines unserer Worte ihn erreichen. Wir hätten keine Chance, da irgendwas zu basteln oder etwas zu bewirken. Man sieht das ja in manchen Beispielen in der Bibel, dass Menschen da mit Gewalt etwas zu ihren Göttern bringen wollten und es war nichts zu wollen. Beten, hab mal versucht, reden mit Gott ist beten und es heißt loben, danken, hören, auch das ist es nicht nur Einbahnstraße, es ist auch hören, bitten, flehen, klagen und jubeln. Das wäre immer so etwas, je nach Stimmungslage, je nachdem, was gerade dran ist, dass wir das so innerlich dabei haben. Wo auf dieser Skala befinden wir uns gerade zwischen Klagen und Jubeln? Sag ich mal, diese Bandbreite dürfen wir mit Gott bereden. Wir müssen nicht erst gut drauf sein, um zu Gott zu kommen. Wir müssen uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen und dann sind wir passend und können mit Gott reden, weil er ja so gut ist und dann müssen wir auch erst gut werden. Nein, wir dürfen zu ihm kommen, gerade so, wie es uns zumute ist, so wie wir sind. Und jetzt ist das Thema, das war die Schwierigkeit bei dieser Predigt, es fehlte nicht an Bibelstellen, die Schwierigkeit war, was von diesem Riesenthema packe ich in diese kurze Predigt, in diese paar Gedanken. Ja, und einfach unfassbar viel Stoff. Also die nächste Woche könnt ihr nur lesen, gute Worte übers Beten, über das Reden mit Gott. Und das wäre so eine Anregung für nachher. Ich hoffe, dass ich nachher noch dran denke, diese Bibelverse, die ihr bekommen habt, dass ihr die nachschlagt, vielleicht hier schon. Und so, sage ich mal, in unserem Nachgottesdienst, dann bei Kaffee und das, was wir nachher haben in der Gemeinschaft, einer dem anderen vielleicht etwas davon sagt. Welchen Bibelvers hat er da aus dem, ja, man kann auch noch nachziehen, es sind genügend da, ich habe reichlich gemacht, weil es so viele gab und ich konnte mich von kaum einem trennen. Also was sagt der Vers mir und was machen wir damit, was möchte ich davon umsetzen oder was freut mich? Und dann habe ich überlegt, warum beten, wenn Gott doch eh alles weiß und sieht. Warum? Es ist uns bewusst, er weiß ja das, was uns erst begegnet im Leben, das weiß er schon, bevor wir in die Situation kommen. Also Informationsvermittlung kann es nicht sein, dass er jetzt endlich mal sehen müsste, wie es mir geht, was für eine Not ich habe oder dass ich ihm das auf diese Weise erzählen müsste. Das kann es wirklich nicht sein. Warum beten? Erste Antwort: weil Jesus es auch getan hat. In Lukas 6, Vers 12. Achso, ihr müsst übrigens eure Verse auf den Kärtchen müsst ihr kontrollieren. Mir wurde schon ein Fehler berichtet. Ich habe die abgeschrieben und ausgedruckt, also zwei Möglichkeiten, dass da Fehler entstehen. Ja, aber ihr werdet die finden. Aber hier in Lukas 6, Vers 12, da steht: damals zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Ich habe das bewusst, diesen Vers habe ich bewusst bei warum beten und nicht wie. Ja, dass ich nicht wieder euch gleich alle erschlage, ihr müsst auf den Berg gehen und auf der Zeberer Höhe sind wir dann alle versammelt und beten die ganze Nacht und schlafen alle ein oder auch nicht. Ja. Aber Jesus betete die ganze Nacht. Warum? Weil er hatte eine schwierige Entscheidung zu treffen, welche, das steht dann im weiteren Text, welche 12 Jünger sollte er auswählen? Und da habe ich mich schon gefragt. Ich meine, Jesus, der Sohn Gottes, war in ständiger Verbindung mit dem Vater. Konnte der Vater dem nicht einfach die 12 sagen und er konnte sich schlafen legen? Das wäre doch effektiver gewesen. Oh, schneller zumindest. Aber Jesus betete die ganze Nacht. Er hat die ganze Nacht mit dem Vater durchgerungen und gesprochen und das bewegt. Was auch immer, wir wissen ja nicht, was er dann alles über die Jünger und über seinen Dienst und was er alles mit dem Vater, aber er hat offensichtlich es auf dem Herzen gehabt, ausführlich mit seinem Vater zu reden. Und er ist unser Vorbild, wir sagen, wir folgen ihm nach, deswegen beten wir auch. Wenn er das schon nötig hatte, haben wir es sicher nötig. Wir brauchen es, mit dem Vater zu reden, um Dinge zu klären, um Dinge loszulassen, abzugeben, was auch immer da alles ist. Und er ist unser Vorbild. Und ich kann sagen, ich habe es noch nicht geschafft, alleine jetzt, also in der Gruppe haben wir mal eine Gebetsnacht veranstaltet und da haben wir die Nacht durchgebetet und es war großartig. Alleine habe ich das noch nicht geschafft, durchzubeten. Ich kenne aber jemanden, der hatte einen großen Schmerz auf der Seele und der war noch jung im Glauben und er hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass das mich so fertig macht und belastet. Und dann sagt er, dann hat er die Nacht durchgebetet und morgens war es weg und ist auch nicht mehr wiedergekommen, die Not. Ich weiß nicht, was es war, aber und dann war seine Logik, und das fand ich interessant, so sind wir Menschen ja, als das nächste Problem auftauchte, hat er gedacht, okay, eine Nacht beten, morgen ist weg. Er hat wieder eine Nacht gebetet und es war morgens nicht weg. Sondern dieses neue Problem musste anders bekämpft und bewältigt werden. Auch im Gebet, auch im Ringen mit Gott, aber auf der längeren Strecke. Es steht ja auch nicht in der Bibel, bete eine Nacht und dein Problem ist weg. Das steht ja nirgendwo. Aber Gott kann das einem aufs Herz legen und kann das schenken. Und er durfte das so erleben und er war begeistert, dass ihn das nicht mehr angefochten und nicht mehr zu schaffen gemacht hat. Warum beten? Weil Beziehung ohne Reden tot ist. Der Marius und ich sind gut 31 Jahre verheiratet, wir reden immer noch miteinander. Ja, und wenn ich schweige, dann werde ich manchmal aus der Reserve gelockt, ja, damit wir mal wieder was reden. Wir reden immer noch gerne miteinander. Und es, alles andere wäre auch, das geht gar nicht. Eine Beziehung ohne Reden wird dann keine Beziehung. Es braucht Kommunikation. Auch Menschen, die jetzt nicht sprechen können, die stumm sind, auch sie reden und kommunizieren. Es gibt ja Wege. Und wir denken ja als Nachfolger von Jesus. Dann wollen wir die Beziehung leben lassen und deshalb immer wieder reden. Und weil er, Jesus, gesagt hat, wir sollen bitten. Matthäus 7, Vers 7 ist sehr einfach zu merken. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sehr einfach und doch so herausfordernd. Weil es steht nicht da, wie lange wir bitten müssen, wie schnell das geht. Diese Herausforderung bleibt da schon in dem Satz enthalten. Und wieder zurück, wenn ich denke, Jesus hat eine ganze Nacht gebetet, dann wusste er, dass das nicht immer schnell geht. Und auch das Wort hier ist eben ein Wort, das steht im Präsens, in der Langstrecke, in dem Dranbleiben. Er sagt, dass wir bitten sollen. In Jakobus 4 sagt er das auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, und da, er fordert uns heraus, das Gespräch mit ihm zu suchen. Und warum, mal die vier habe ich aufgeschrieben, warum? Weil Gott Gebete hört und erhört. Das wollte ich bewusst nicht an den Anfang setzen, weil das ist so auf mich zentriert. Ja? Gott hört mich und er hört mich, deshalb bete ich. Nein, das ist, würde ich sagen, nachgeordnet. Zuerst geht es um Beziehung und dann geht es um erhörte Gebete. Um die geht es auch. Habe jetzt natürlich ein bisschen gelesen, habe die Bücher nicht alle durchgelesen. Ich werde euch nachher noch ein paar anbieten zum Ausleihen. Aber in einem Buch habe ich gelesen, der gute Watchman Nee, manchen sagt der Name noch was, der war ein Jahr gläubig und dann kommt eine Missionarin und eine ältere Schwester auf ihn zu, hat ihn so beten gehört und hat gesagt, du, erwartest du Erhörung? Er schaut sie an und sagt, nö. Was? Sagt sie. Du betest ohne Erhörung? Ja, ich bete Gott an, ich danke ihm und ja, dann ist das Gebet so. Na, sagt sie, also wer etwas von Gott bittet und nicht erwartet, dass Gott es tut, das ist ja ein Witz, so geht man mit Gott nicht um. Du musst erwarten, und damals war das noch ein bisschen, das Muss war schneller als heute, heute ist man ja vorsichtiger in der Kommunikation, aber da war es sehr schnell. Du musst erwarten, dass Gott dich hört und er hört, sonst kannst du das Gebet sparen. Okay, er nimmt das auf und hat das auch verinnerlicht und sagt, ab da hat er sich angewöhnt, die Bitten, die er ausspricht, Erhörung zu erwarten. Und das wäre eine Frage an uns. Jetzt gerade, wenn wir schon 2-3 Mal gebetet haben, können wir in der gläubigen Erwartung bleiben, dass Gott uns hört? Das ist spannend. Ihr kennt die Spannung. Ihr seid ja auch schon länger mit Jesus unterwegs, viele von euch. Und diese Spannung, die nimmt Gott uns nicht ab, aber ab und zu gibt er so eine Zwischenetappe. Und eine Zwischenetappe kann sein, dass er uns schon ein Wort gibt, so wie Paulus. Paulus bekam das Wort, lass dir, ja, meine Gnade genügt dir. So ist das Wort. Meine Gnade genügt dir. Okay, dann wusste er, Heilung von meinem Pfahl im Fleisch, was auch immer das da war, die wird Gott jetzt so nicht schenken, wie ich mir das gedacht hatte. Ich habe ein Wort und das Wort ist die Antwort. Es gibt andere Worte, das war ja jetzt, sage ich mal, rein von dem Ziel des Gebetes, wurde das Gebet abgestoppt. Paulus hat danach nicht mehr gebetet, dass Gott das wegnehmen soll, sondern er hatte ja eine Antwort. Es gibt andere Antworten auch. Ja, dir geschehe nach deinem Glauben. Okay, ich habe geglaubt, dass Gott mich gesund macht oder mir da und da hilft. Und wenn ich dieses Wort bekomme, dann ergreife ich das, weil Gott das versprochen hat. Ich nehme es im Glauben an und da bin ich dann unterwegs in diesem Beten zwischen Gebet, ich weiß, er hört mich und dann weiß ich, er hat mich erhört. Ich weiß vielleicht noch nicht das Datum, wann er das umsetzt. Zwischen dem Wort, was er mir gibt und dem Datum der Umsetzung, da kann auch noch Zeit vergehen und das bleibt auch spannend. Aber wenn Gott uns eine Verheißung gibt, ein Wort in uns hinein, vielleicht auch durch Geschwister bestätigt, wenn es länger nicht geschieht, würde ich immer empfehlen, auch geht zu jemandem, der auch mitbetet und lasst es euch durch ihn und durch Gott bestätigen. Ja. Als wir dabei waren, Graz zu verlassen und noch nicht wussten, dass wir hier landen werden. Da war ja ein Zwischenraum. Es gab zwar ein Vorgespräch, aber es war noch nicht klar. Da hatten wir ein ganz interessantes Erlebnis. Und das passt so dazu. Wir kannten den aus der Grazer Gemeinde und die gute Frau fährt mit dem Zug hier durchs Mürztal und der Zug hat gerade in Kapfenberg gehalten. Und dann schreibt sie uns, ich bin gerade in Kapfenberg, hier könntet ihr schön sein oder hinpassen. Und dann schreibt Damaris zurück, also wurde an Damaris geschrieben, sowas läuft ja fast immer über Frauen, ja? Kommunikation, Männer müssen da noch lernen. Aber Damaris schrieb zurück, wie kommst du drauf? Ach, mir kam ein Geistesblitz. Na, dann schrieb sie, im Ernst, ich habe hier rausgeschaut und die Sonne scheint, aber ich empfinde es dunkel. Da braucht es mehr Licht. Okay, spannend. Dann war unsere Frage, Herr, ist das nur Ihre Idee oder ist das deine Idee? Wenn das mit dem Licht, grundsätzlich wissen wir natürlich, ihr seid das Licht der Welt, das gilt für alle Gotteskinder. Wenn das mit dem Licht in Kapfenberg eine Idee von dir ist, Vater, dann bestätige das. Und Damaris mag mehr als eine Bestätigung, ich hätte gern 3, hat sie gleich Gott gesagt, bitte 3 Bestätigungen. Ja. Und Gott hat gesagt, okay, kannst du bekommen. Nächsten Sonntag bekam sie bei der Verabschiedung in Graz 4 schriftlich, 5-mal mündlich, alles mit Licht. Okay, haben wir gesagt, Herr, wir haben verstanden, das ist offensichtlich von dir. Da ist ein gewisser Nachdruck da. Es sind nicht nur 3, nein, es waren dann mit dem ersten waren es dann 9. Also, das wird sich noch bestätigen. Und ja, ihr seht, es hat sich bestätigt und wir sind da weitergegangen. Also wir beten, weil wir Antwort erwarten und weil Gott uns hört und weil er das auch gern hat, so mit uns unterwegs zu sein oder dass wir mit ihm so unterwegs sind. Wie und was beten und wie oft? Christian hat uns da schon herausgefordert. 1. Thessalonicher, da steht etwas von alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Deswegen habe ich auch unseren Fernseher mitgebracht. Ja? Das ist unser Fernseher aus dem Wohnzimmer. Und daran haben wir diesen Bildschirm schon befestigt. Ja? Das ist auch ein bisschen lustig. Wir haben diese Platte, das war nicht als Bildschirmschoner gedacht, sondern das haben wir von meinen Geschwistern zur Silberhochzeit bekommen. Und da waren noch so Familienfotos drauf, die sind dann irgendwann etwas mehr vergilbt. Und als wir dann gesiedelt sind, wussten wir nicht, wohin mit dieser schwarzen Platte. Weil wir haben keine schwarz-weiße Einrichtung und wir haben das Ding überall hingehängt oder mal hingehalten in der Wohnung und das sah überall furchtbar aus. Auf weißem Grund, wir hatten damals eine goldene Wand, sah das auch komisch aus, überall sah es komisch aus und wir denken noch nach, haben wir irgendwas Schwarzes? Auf einmal haben wir gesehen, natürlich haben wir was Schwarzes. Also manchmal leuchtet er auch, aber so die meiste Zeit ist er schwarz und seitdem hängt das davor. Aber man kann das wegnehmen, wir können Fernsehen schauen, ihr müsst jetzt, sonst können wir uns den ja sparen. Aber es hilft. Und da steht eben auch drauf, 1. Thessalonicher, die Stelle, die der Christian eben gelesen hat. Und sagt Gott, alle Dank, Zeit, alle Zeit für alles. Oder das Interessante ist, da ist noch ein Fehler drauf, vielleicht hat er ihn schon wer entdeckt. Ja, Damaris, du hast ihn schon entdeckt, das ist klar. Die Stelle, Thessalonicher wird mit H geschrieben, damit ihr nicht die ganze Zeit da drauf... Gut, also so. Aber es hilft uns. Dazu nachher noch etwas. Wie und was beten? Wie oft? Zuerst wie beten? So wie Jesus. Von wem sonst wollen wir lernen? Jetzt kann ich in der Kürze der Zeit heute Morgen nicht noch das Vaterunser auslegen. Erst hatte ich es drauf, ich habe es wieder rausgestrichen, das ist zu viel. Aber ihr kennt das Vaterunser und der Anfang ist, nicht sagt diese Worte alle Zeit auf, sondern so sollt ihr beten, in diesem Sinne, nach diesem Muster. Und da ist zuerst die Anbetung, ja, zuerst ist, unser Vater im Himmel, da wird einem schon, ganz kurz gehe ich nur darauf ein, wird einem bewusst, nicht nur Gott und ich, er ist nicht nur mein Vater, er hat viele Kinder und es ist unser Vater. Er hat ein direktes, offenes Ohr und Herz für mich, aber ich bin nicht allein auf der Welt, sondern das kann ich alleine beten und trotzdem bewusst sein, ich habe viele Geschwister. Unser Vater im Himmel, der hört mich. Aber es geht um seinen Namen, um sein Reich und um seinen Willen. Das ist das Erste, was ihn interessiert. Und es ist gut, wenn uns das auch zuerst interessiert, dass sein Name geheiligt wird. Wenn nicht meine erste Bitte ist und meine einzige, dass es mir gut geht, das ist nicht gut für Jesus-Nachfolger. Jesus hat uns gelehrt, so zu beten. Oder wenn wir mehr Anleitung wollen, dann können wir Johannes 17 durchbuchstabieren. Karl hat hier schon drüber gepredigt und ich erinnere mich, auch das ist zu viel für eine Predigt. Auch da kann man durchbuchstabieren. Was betet Jesus dort? Was hat er am Herzen? Oder die Paulusgebete. Also es gibt viel Anleitung, aber zuerst bei Jesus. Da können wir lernen, in den Psalmen natürlich auch. So wie Jakob. Und da habe ich eine Stelle mitgebracht. Wir können beten wie Jakob. Ganz interessante Bibelstelle. 1. Mose 33, Vers 18. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Padan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Also Jakob war rund 20 Jahre bei seinem da inzwischen Schwiegervater, hat geheiratet, hat Kinder gezeugt und ist zurückgekommen. Also das war eine lange Zeit und da ist er, sage ich mal, erwachsen geworden, auch geistlich erwachsen, gerade auf dem Rückweg. Er hat schon den Kampf mit dem Engel Gottes, hat er schon hinter sich und hier hat er dann, ist er wieder auf dieser Seite des Jordans und da will er lagern und da will er bleiben. Dann kaufte er das Grundstück, auf dem seine Zelte standen, für 100 Goldstücke von der Familie Hamors, des Vaters von Sichem. Dort errichtete Jakob einen Altar und gab ihm den Namen: Gott ist der Gott Israels. Den Namen Israel hatte er gerade vor ein paar Tagen erst bekommen. Aber das Erste, was er macht, also er hat, ist ja inzwischen eine große Sippe, er kommt dort an, er braucht irgendeinen Platz, er baut sein Zelt auf, damit die Familie dort bleiben kann, geht in die Stadt, kauft dieses Grundstück, damit sie dort Rechte haben, und er baut einen Altar und ruft den Namen Gottes an. Und einen Altar baut man nicht, um da nur ein kurzes Stoßgebet zu bringen. Das konnte Jakob auch ohne Altar. Einen Altar baut man, um in beständiger Anbetung mit Gott zu sein und in Kontakt mit Gott. Und wenn wir das auf uns übertragen, wenn ihr eure Wohnung einrichtet, euer Zimmer einrichtet, habt ihr eine Ecke, einen Platz für die beständige, stille Begegnung mit Gott. Das wäre so eine Übertragung für uns. Gibt es einen Ruheplatz? Und da kommt jetzt wieder dieser Bildschirmschoner. Jakob hatte noch kein Handy. Das ist nachgewiesen. Und dieses Ding ist ja ein Riesensegen und ein ätzender Fluch. Das gibt nämlich keine Ruhe, wenn wir das nicht bezwingen. Das muss bekämpft werden. Sonst ist da immer was zu tun. Dann kommen wir gar nicht zur Ruhe. Und ihr kennt das. Und so ein Fernseher kann auch sein, dass man den auch bezwingen muss. Und dann braucht man einen Bildschirmschoner oder man muss das Ding einsperren. Weiß mein Bruder, die hatten, als die Kinder aufwuchsen, hatten die ein Handygefängnis. Abends um, weiß nicht mehr, es gab irgendeine Uhrzeit, bis dahin, dann kamen alle Handys ins Gefängnis und wurde abgeschlossen, damit in der Familie Ruhe einkehren konnte. Und sie sagen, das hat ihnen geholfen, um dann noch einen entspannten Tagesabschluss zu haben. Also nachher, ja, ab einem gewissen Alter muss man das wieder ändern, aber es ist nach meiner Überzeugung eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Gerade vorletzte Woche haben wir mit einem Sozialarbeiter gesprochen, der sich da mit einigen Sachen beschäftigt hat und er sagt, man kann schon seit gut 20 Jahren gibt es Smartphones und die Veränderungen im Gehirn sind nachweisbar. Ja, es gibt andere Synapsen, es gibt man sagt ungefähr, sag mal, die Geschwindigkeit, in der das Gehirn arbeiten kann, hat sich erhöht, aber der Arbeitsspeicher, wo etwas wirklich passiert, der ist runtergefahren. Wo bleibend etwas, und das ist beängstigend für die, die das erforschen, weil sie noch nicht wissen, welche Langzeitauswirkungen wird das haben. Ja. Ich sage nicht, dass ihr ohne Handy leben sollt, das betrachte ich in unserer Welt als, ja, je nachdem, in welcher Phase des Lebens kann man das, aber im normalen Arbeitstag kann man das, Arbeitsalltag kann man das, denke ich, nicht mehr. Aber einen Platz zu haben, wie auch immer der ausschaut, am besten in der Wohnung, dann ist der auch nutzbar, wenn es regnet. Manche gehen auch in den Wald, aber das ist dann nicht, da müssen wir auch wieder rausgehen. Einen Platz zu haben, wo man seine Ruhe hat. Ist doch sehr seltsam. Jetzt zoomt das Ding schon, gerade jetzt, wie ein Handy. Also, das hat hier gerade vibriert, warum auch immer. Naja, also hochinteressant. Wir werden überall gestört, selbst beim Predigen hier mit so einem Pointer. Aber Jakob kann uns da ein Vorbild sein. Er hat einen Altar gebaut auf diesem Grundstück und das war ziemlich bald das Erste und hat Gott angerufen. Sicher mehr als einmal. Und er wusste, zu wem er ruft und die Leute damals, ja, die Zelte waren ja nicht so dicht gebaut, draußen kann uns ja kaum jemand verstehen. Die Leute werden mal geschaut haben, was dieser Fremdling da so treibt mit seinem Altar. Und sie haben keinen Gott gesehen. Damals hat ja jeder so sichtbare Götter. Und der baut nur ein Altar und ruft zu jemandem, den er nicht sieht. Sicher auch eine spannende Sache. Habt ihr das gehört? War das schon wieder. Also jetzt so ein paar Reflexionsfragen von meiner Liste, die euch nicht erschlagen soll, sondern mal so nur zur Selbstwahrnehmung. 10 Minuten am Tag in Ruhe zu beten, mache ich gerne und geht meistens leicht. Oder 10 Minuten am Tag in Ruhe beten fällt mir schwer oder klingt unmöglich. Oder eher 5 als 10. Und ich stelle mich nicht hierhin, als wenn ich das könnte. 10 Minuten in Ruhe konzentriert zu beten, das geht nicht von selber, auch bei mir nicht. Das ist eine Herausforderung. Aber ich bin überzeugt, das ist gut. Ich meine, wenn wir jetzt auf der anderen Seite denken, 10 Minuten in Ruhe mit Gott ist nicht die Welt am Tag, ja? Also 10% vom Tag sind es nicht. Anbetung fällt mir leichter, als konkret und anhaltend zu bitten? Vielleicht. Vielleicht bist du auch eher auf der Bittenseite. Von Kratz haben wir mit jemand geredet, der hatte sich mal, wie er sagt, leichtfertig verpflichtet. Da war so auch so eine Fastenzeit und ein Gebetsmonat und er hat gesagt, ja, machen wir mit. Und dann war das die Verpflichtung, jeden Tag eine Stunde beten. Und er sagt, das hatte ich nicht gewusst, was ich da unterschreibe. Eine Stunde. Wir haben begonnen, er und seine Frau zusammen, und nach 20 Minuten fiel uns nichts mehr ein. Wir haben Lobpreislieder gesungen, dass die Stunde voll wird. Wir haben gekämpft, aber wir haben was gelernt. Aber das war nicht einfach. Er sagt, jetzt wird es schon viel, man lernt ja dazu, viel einfacher. Aber er hat da, ja, Gebet, da bin ich dabei, voller Enthusiasmus. Und dann war das durchaus herausfordernd. Und von jemand anders habe ich gehört, der hat gesagt, ja, so, die wollten auch 24 Stunden Gebet. Und er hat gesagt, so von 0 bis 4, das mache ich. Okay, die Geschwister sind offensichtlich unterschiedlich auf der Welt. Und du hast gesagt, das geht gut. Ja, das geht. 0 bis 4, das ist ja prima. 0 bis 4, da schlafe ich. Ja, also das, ja. Gut, in Anbetung möchte ich weiter wachsen. Und vielleicht nimmst du dir das vor, dass du sagst, ich möchte die Größe Gottes mehr in mir aufnehmen, mehr loben und ihm die Ehre geben. Ich bin überzeugt, dass jede Minute, die mit Anbetung Gottes verbracht ist, ist keine verlorene Zeit. Ja. Also eine Freundin von uns sagt, das hat sie dann, sie hatte Zwillinge bekommen, beides Frühchen, und dann hat sie das während dem Stillen gemacht, nachts. Weil tagsüber, wenn die anderen beiden auch wach waren, sagt sie, da ist nichts mehr mit Beten. Aber nachts während dem Stillen, alle 2 Stunden konnte sie beten. Habe ich mehr gebetet als sonst, sagt sie. Naja, so packt man das in den Alltag rein. Kenne ich mich nicht so mit aus, mit Stillen meine ich, ja, also nicht. Möchte mit der Anbetung weiter wachsen. Mit jemand zu beten, fällt mir leichter als alleine zu beten. Das geht mir auch so. Wenn ich hier für die Gemeinde ausführlicher beten will, dann beten Damaris und ich zusammen. Ich habe jetzt auch gerade letztens mit einem Pastor gesprochen, der ist Single, und er sagt, mir fehlt jemand, um wirklich intensiv zu beten. Natürlich kann ich beten, aber er sagt, dieses ausdauernde Fürbete-Gebet, da brauche ich jemand. Und da muss ich mir immer jemand suchen, weil ich keinen Partner, keinen Ehepartner habe. Also so wie Jakob, so wie Jesus, so wie die Psalmbeter, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Sucht euch einen Psalm, sucht euch 10 oder 150, sie sind voller Gebete und voller Kraft, voller Gebete. Es ist eine Wucht. Und vielleicht hat der eine oder andere auch einen Psalm gezogen bei unserem Zettelziehen, um ja, Psalmen zu beten. Psalm 116 hat mich wieder neu angesprochen, die ersten Verse. Da steht, ich liebe Jahwe oder ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme. Der Psalmist war sich völlig bewusst, Gott hört ihn. Er ruft nicht nur in die Luft. Ja, ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme. Er hört mein lautes Rufen. Er neigt sein Ohr und hört mir zu. Solange ich lebe, verkündige ich das. Das macht doch schon Mut zum Beten. Und deshalb hat er es aufgeschrieben. Er lebt schon lange nicht mehr, aber er letztlich verkündigt er immer noch, ja, Gott hört Gebet. Und das macht Mut. Vielleicht ist auch das deine Situation. Ich bitte Gott sehr, dass er hier im Mürztal und Umgebung noch viele Menschen zu Nachfolgern von unserem Herrn Jesus macht. Das wäre natürlich ein Herzensanliegen von uns. Und das können wir vielleicht, könnt ihr das als Gemeinde aufgreifen, dass wir dieses Gebet, dieses Schreien zu Gott, dass er noch viele rettet, aus eurem Freundeskreis, aber auch Menschen, die wir noch gar nicht kennen, dass er sie zu sich zieht. Wir wissen aus seinem Wort, wenn Gott nicht zieht, kann niemand zum Sohn kommen. Also muss er ziehen. Und bin überzeugt, wir dürfen da mitbeteiligt sein. Wie und was beten? Bete so, wie du bist, mit allem, was du auf dem Herzen hast. Und damit wir nicht einschlafen, wäre das jetzt die Übung. 3 oder 4 Gruppen, bitte nicht zu groß, weil meine Zeit eilt so dahin. Stellen sich so zusammen, niemand muss beten, jeder darf beten. Betet für das, was ihr auf dem Herzen habt. Anbetung, euren Bibelvers oder einfach nur ganz kurz, höchstens 10 Minuten. Nein, ich mache dann Schluss. Das war, ja, 10 Minuten nicht. Nein, 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 nein. Christian wird schon nervös, das will ich doch gar nicht. Nein, ganz kurz. Aufstehen, zusammendrehen, 3 oder 4. Und was hilft es, wenn wir nur über Gebet hören und das nicht üben? Ja. Ja. Wir beten um alles, was wir auf dem Herzen haben. Und manche von euch kennen Timothy Keller. Er hat sich auch Gedanken gemacht zum Beten. Interessant ist, dass er am Anfang schreibt, erst durch eine Not wurden er und seine Frau, obwohl er schon lange Pastor war, und das war gerade in der Zeit von 9/11, als die Zwillingstürme in USA, in New York, er dient ja in New York, oder hat gedient, er ist inzwischen beim Herrn, als die zusammenfielen, als der Terroranschlag war. Und dann kamen noch in der Zeit persönliche Nöte dazu. Und dann haben sie sich eines Abends gesagt, das können wir nicht so lassen. Wir müssen anfangen, mehr zu beten. Und haben dann beschlossen, jeden Abend mit Gebet den Tag zu beschließen und Dinge nochmal miteinander als Ehepaar vor Gott zu bringen. Und er schreibt ziemlich am Anfang, dass er da zur Überzeugung gekommen ist, so wie es auch ein alter Pastor geschrieben hat, aus vorvorigem Jahrhundert, den er da zitiert: Wir können es uns nicht leisten, nicht zu beten. Wir müssen es lernen. Ja, und das sind Männer des Glaubens, die haben schon mal gebetet. Und ich dachte, das passt auch zu uns. Alle von uns, ich denke, alle haben schon mal gebetet. Und wir können uns aber nicht leisten, Stillstand, sondern wir müssen es lernen. Und wir werden nicht fertig werden mit dem Lernen. Und wir beten um Vergebung und wir beten um Veränderung. Und Gott hört das. Er schenkt und vergibt gerne, er schenkt Vergebung. Wir haben das gestern in der Jugend wieder uns als Merkvers vorgenommen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. ein Vers, den wir unbedingt auswendig lernen wollen, weil wir ihn brauchen für unser Leben, wenn Zweifel kommen, wenn wir nicht weiter wissen. Ja, das ist Gottes Wort, das sagt er aus. Er reinigt von allem, was wir auf uns draufgeladen haben, was andere uns angetan haben. Er reinigt. Zum Schluss noch zwei Verse, die mich auch begeistern. Paulus schreibt das. Wir haben uns vielleicht schon daran gewöhnt, aber es ist so großartig. Und der Titel, wir hatten überlegt, wie rede ich mit meinem Papa im Himmel? Aber in unserer nicht so ganz überschwänglichen Art war uns das dann doch zu, ja, wir konnten es nicht so ganz aushalten und dann haben wir das auf Vater genommen. Aber hier in den beiden Versen, da ist beides drin. Weil ihr nun Kinder seid, schreibt Paulus an die Galater und auch an uns, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Papa, Vater. Das ruft er. Der Geist Gottes in uns, und vielleicht merkt ihr das manchmal, dass der ruft. Der will Kontakt mit Gott, mit dem Vater, mit dem Papa. Und dieser Schrei, dann unterdrückt den nicht, sondern lasst ihn heraus und pflegt den. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr euch von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir Papa, Vater. Und Gott hat versprochen, diesen Ruf zu hören. Ich habe gerade letztens ein Buch gelesen von Menschen, die das nicht wussten. Es ist erschütternd zu lesen von jemandem, der 20 Jahre oder länger danach sucht, ob er gerettet ist. Ob er wohl in den Himmel kommen darf und keine Gewissheit hat. Weil er diesen Herzensschrei, dieses Abba-Vater nicht kennt. Weil er versucht, durch Selbstkasteiung, durch gute Werke, durch was weiß ich, was alles für Ideen, sich den Himmel zu verdienen. Und immer bleibt die Frage, reicht es? Oder noch schlimmer, das reicht nie. Und beides ist richtig. Es reicht nie. Wenn wir es leisten müssen, reicht es nie. Aber wenn wir durch Jesus mit diesem Ruf als Kinder zu ihm kommen, dann reicht es, weil er es vollbracht hat. Und deswegen diese beiden wunderschönen Verse zum Loben, Danken, Hören, Bitten, Flehen, Klagen und Jubeln. Alles zum Papa, alles zum Vater im Himmel. Und bin gespannt, was ihr euch vornehmt für die kommende Woche, für die Zeit bis Ostern. Weiter will ich jetzt mal gar nicht denken, aber ja, so bis Ostern. Was nehmt ihr euch vor aufgrund von dieser Botschaft? Vielleicht möchtest du ein Buch über das Beten lesen. Ich habe da eine ganze Auswahl mitgebracht. Also sind noch mehr. Ihr könnt nachher kommen, wer ein Buch darüber lesen will, da gibt es gute Inspiration. Wir haben eine ganze Menge. Und fast alle hat der Maris gelesen. Ich habe auch welche gelesen, aber nicht so viel. Und manche könnt ihr nicht ausleihen, weil ich die gerade noch lese. Also diese beiden Fragen, was wirst du tun und wem möchtest du etwas davon weitererzählen? Das wäre auch noch eine Überlegung. Wenn euch jetzt jemand in den Sinn kommt, ich habe schon meine Aufgabe, ich weiß schon, wem ich etwas erzählen will und auch und soll und was, aber das gehört jetzt hier nicht in die Öffentlichkeit, dann wäre es gut, wenn ihr euch das aufschreibt oder ganz fest merkt, dass ihr das nach dem Mittagessen noch wisst. Danke.